Ja, herzlich willkommen zum nächsten Track, Systemmanagement. Diesmal wird uns Stefan Neufeind, ja, das Dreier, das Trio von und Zusammenspiel von Factor, Puppet und Orgeas vorstellen.
Ja, danke für die Vorstellung und herzlich willkommen zur Puppet Show. Ich möchte Ihnen heute etwas über diese drei Tools erzählen, wobei Puppet eigentlich den zentralen Bestandteil bildet. Einen kurzen Überblick, was man mit diesem System machen kann. Wir wollen ein paar Begriffe klären, dann den Aufbau von Konfigurationen, wie sich das ganze System so verhält, die Möglichkeiten von Factor, von Orgeas aufzeigen und dann etwas in die Praxis einsteigen. Wie kann man das Ganze in einem Client- und Serverbetrieb einsetzen? Wie kann man mit Produktions- und Live-Umgebungen, mit Entwicklungs- und Live-Umgebungen umgehen? Und welche interessanten Sachen gibt es eventuell noch, die hilfreich sein könnten? Kurz zu meiner Person. Ich bin für einen ISP tätig. Wir setzen auch seit einiger Zeit jetzt Puppet selbst ein für Systeme, die halt gemanagt werden wollen. Und das lässt sich mit Puppet dann zentralisieren, vereinfachen. Das werden wir jetzt im weiteren Verlauf sehen. Wenn Sie sich die Administrationsaufgaben bei einem Serversystem anschauen, dann beginnt das natürlich erstmal mit der Basisinstallation. Dann kommt die Einrichtung von verschiedenen Diensten und zusätzlichen Paketen, die man nachinstalliert, hinzu. Die werden dann individuell angepasst. Und wenn das System dann einmal ausgerollt ist, gibt es natürlich auch immer noch irgendwo Komponenten, wo Fehlersuche notwendig ist, wo man Korrekturen vornehmen muss und wo man sich dann vielleicht auch fragen muss, warum sind diese Fehler eigentlich aufgetreten? War das eine Standardaufgabe, die eigentlich problemlos hätte eingerichtet werden können? Waren es vielleicht Konzeptfehler? Gab es Sonderlösungen und wie kann man die am sinnvollsten abbilden? Wenn man sich diese Fragen dann stellt, dann hat man eigentlich schon einen wichtigen Grundstein dafür gelegt, Regeln zu schreiben, mit dem Puppet dann Konfigurationen erzeugen kann und einen unterstützen kann. Die Herausforderung bei der Administration mehrerer Systeme ist natürlich, man möchte Einsparungen haben, also Zeit und Kosten einsparen. Aber wenn man viele Systeme installiert, möchte man auch möglichst Fehler reduzieren. Vieles ist dann letztendlich doch wieder eine einheitliche Konfiguration in dem einen oder anderen Baustein. Das heißt, es wäre natürlich sinnvoll, diese Konfiguration auch einheitlich ausrollen zu können. Und wenn man dann einmal eine einheitliche Umgebung hat, stellt sich natürlich die Frage, wie kann man diese anpassen? Kann man zentral Änderungen vornehmen? Wie kann man diese dann auf die verschiedenen Systeme, die es betrifft, ausrollen? Möchte man das eventuell sogar automatisiert tun? Und die Umsetzung dieses Ganzen erfordert klare Regeln. Das heißt, eine Entscheidungsgrundlage, auf der man sagt, wenn das System diese oder jene Eigenschaften besitzt oder zu einer bestimmten Gruppe gehört zum Beispiel, dann werden bestimmte Regeln angewendet, dann werden bestimmte Konfigurationen gesetzt. Puppet sieht hierbei die Regeln, die Vorgaben und auf der anderen Seite die Realität. Diese beiden gilt es dann also abzugleichen. Welche Konfiguration ist vorhanden und welche sollte eigentlich vorhanden oder aktiv sein? Und wenn man sich diese Fragen stellt, dann hat man eine strukturierte Herangehensweise, hat man diese Regeln und dann kann Puppet einem dabei helfen, diese Regeln entsprechend auch anzuwenden. Puppet ist hier ein geeignetes Hilfsmittel, mit dem man verschiedene Automatisierungen realisieren kann. Das Trio besteht aus der Herzkomponente Puppet, den Regeln. Es sorgt dafür, dass Vorgaben eingehalten werden, basierend auf Fakten, die man an ein System stellt, und dass die Planung mit der Realität abgeglichen wird. Factor hingegen liefert dann diese Fakten, diese Entscheidungshilfen an Puppet. Zum Beispiel, ist in meinem System ein RAID-Controller installiert? Wenn ja, müsste man den vielleicht monitoren. ermittelt die Umgebungsparameter und auf dieser Basis kann man dann Entscheidungen treffen. Und Augeas als drittes im Bunde ist dafür zuständig, dass man Konfigurationen anpassen kann. Relativ unabhängig davon, wie das konkrete Konfigurationsfile aussieht, mit einer Syntax möglichst Konfigurationen anpassen zu können. Die zentralen Begriffe hierbei sind Manifests. Das ist erstmal ein Verzeichnis von Objekten, Eigenschaften, Beziehungen zueinander. Da hat man die Dateiendung pp. Ressourcen sind in diesen Manifests näher definiert. Dafür gibt es eine Sprache, da werden abstrakte Ressourcen definiert und diese dann mit Eigenschaften verknüpft. Ressourcen können zum Beispiel Dateien sein, aber auch Pakete, Dienste oder Benutzer und Gruppen. Und alle diese Ressourcen werden dann mit Titel und Attribut definiert, mit Wertepaaren, indem man dann bestimmte Vorgaben für diese Ressource macht. Jede Ressource ist hierbei eindeutig. Das sehen wir dann gleich noch, wenn es um den Ressourcentitel geht. Und bei diesen verschiedenen Ressourcen hat man die Möglichkeit, Abhängigkeiten zwischen mehreren Ressourcen zu modellieren. Puppet generiert hier für einige Bereiche auch automatisch schon gewisse Abhängigkeiten, da wo es ganz offensichtlich Sinn macht. Und Knoten sind in diesem Fall dann zum Beispiel die einzelnen Systeme, die man verwalten möchte. Und in solchen Knoten werden dann diese Ressourcen geknüpft, die die Vorgaben geben. Templates sind hierbei nochmal Vorlagen, um daraus Ressourcen zu definieren. Und bei Templates hat man beispielsweise die Möglichkeit, Fakten wiederum anzuwenden. Wenn man da dann also bestimmte Werte ermittelt hat, über Factor beispielsweise, bestimmte Abfragen gemacht hat in diesen Templates, dann kann man da halt Konfigurationen automatisiert generieren. Und ERB fällt hierbei häufig als Begriff. Das ist dann eine Embedded Ruby Syntax. Aber wenn man recht rudimentär einfach nur einen Wert ausgeben will oder sowas, eine Abfrage machen will, braucht man jetzt nicht unbedingt Ruby-Spezi sein. Das geht relativ einfach, wie wir jetzt noch gleich sehen werden. Und dann gibt es in diesem Zusammenhang Module. Diese fassen dann Code und Daten zusammen und bilden eine Einheit, die man dann relativ gut auch von einem Puppet-System in das andere migrieren kann. Eine abgeschlossene Einheit, mit denen man verschiedene Bestandteile dann verwalten kann. Da gibt es beispielsweise Puppet Forge, wo Leute fertige Module anbieten für verschiedene Einsatzzwecke, sodass man also nicht alles selbst nochmal neu erfinden muss, um die komplette Flexibilität zu haben. Wenn wir auf die Manifests schauen, das hier ist so eine übliche Syntax. Hierbei definieren wir genau eine Ressource derzeit. Der Ressource-Typ hierbei ist ein File. Dann haben wir da oben eine Zeile, wo der eindeutige Titel angegeben wird. Der muss erstmal auch nur einfach eindeutig sein. In diesem Fall ist es gleichzeitig noch der Dateiname, weil nichts anderes angegeben wird. Dann haben wir die Attribute, diese werden mit Komma getrennt, jeweils als Key-Value-Notation. Definierte Werte, also in diesem Fall File sowie Zahlen, brauchen nicht irgendwie geklammert werden oder in Hochkommata gesetzt werden. Hochkommata werden dann hier entsprechend bei Zeichenketten verwendet. Und es ist dann auch möglich, an dieser Stelle eventuell noch auf Variablen zuzugreifen, die man beispielsweise aus solchen Fakten, aus Factor erhalten kann. Auch ist es in dieser Syntax vorgesehen, dass man mehrere Werte haben kann, also Arrays, und diese werden dann in eckigen Klammern geschrieben. Bei Manifests ist es so, dass einfach nur Eigenschaften definiert werden, Ressourcen definiert werden. Das heißt, es gibt keine sequentielle Abarbeitung. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, in dieser Reihenfolge habe ich in meinem Code die Ressourcen definiert, dann werden die auch so abgearbeitet. Grundsätzlich sind das erstmal Definitionen, die geladen werden, und die Abarbeitung ist komplett separat. Wenn man von diesem Ablaufdenken weggeht, dann gibt es hier natürlich auch keine Möglichkeit zu sagen, da oben ist zwar mal was definiert worden, weiter unten möchte ich das jetzt aber löschen. Genauso wenig ist es möglich, Variablen zu überschreiben, die man oben gebraucht hat und die man unten eventuell mit anderen Werten vorbelegen möchte oder sowas. Es wird komplett diese Ressourcendefinition eingelesen und dann erfolgt die Abarbeitung. Der Compiler, der diese Definition liest, der löst an dieser Stelle schon Bedingungen auf. Das heißt, es werden nur die Definitionen wirklich reingenommen, die zum Beispiel auf mein konkretes System auch wirklich angewendet werden sollen. Und es werden automatisch die Definitionen, die Ressourcen in eine Reihenfolge gebracht. Beispielsweise hier, dass man erst ein Paket installiert, bevor man dann seine Konfigurationsdateien anpassen kann und dann erst können die Dienste gestartet werden. Macht ja auf den ersten Blick eigentlich Sinn, aber das will man eventuell doch erstmal so definieren, weil ansonsten kommt es nachher zu Fehlern. Die Konfigurationsdatei kann nicht angepasst werden, der Dienst kann nicht gestartet werden, weil das Paket wurde noch gar nicht installiert. Es werden Abhängigkeiten versucht, automatisch zu generieren. Man kann diese allerdings auch explizit festlegen mit before oder mit require. Man kann sagen, wenn eine bestimmte Ressource eine Aktion ausgelöst hat, beispielsweise eine Konfigurationsdatei wurde angepasst, dann soll sie ein Notify schicken, beispielsweise an einen Dienst, der dann neu gestartet wird. Oder man kann es andersrum formulieren. Ein Dienst könnte sich subscriben auf seine Konfigurationsdateien und sobald diese Ressource dann geändert wird, erhält er dann eine Benachrichtigung. Man hat auch die Möglichkeit, nochmal explizit mit einer Notation anzugeben, mit einer Pfeilnotation eine Reihenfolge anzugeben oder aber mit einer Tilde-Notation dann entsprechend so eine Benachrichtigung zu konfigurieren. Es gibt verschiedene Wege, wie wir jetzt hier sehen, wie man es formulieren kann in diesen Definitionen. Was für den einzelnen Fall dann am passendsten erscheint, hängt immer ein bisschen von der Sichtweise ab, wie man seine Ressourcen definieren möchte. Es gibt da auf jeden Fall mehrere Wege. Und wenn wir dann hier so ein Manifest haben, wir haben ein Paket, wir haben eine Konfigurationsdatei und wir definieren dann hier einen Service. Der hat jetzt dann schon ein paar mehr Angaben. Wir definieren hier nämlich zum Beispiel im unteren Bereich, wir subscriben uns an die Datei. Wir sorgen dafür, dass mit dem Require auf jeden Fall das Paket vorher vorhanden ist, installiert ist. Und wir geben diesem Dienst noch verschiedene Parameter mit auf den Weg. Er soll auf jeden Fall laufen. Er soll zum automatischen Systemstart aktiviert werden. Das ist dann hier bei Enable. Und das Init-Skript für diesen Dienst hat auch die Möglichkeit, Restart auszuführen. Ansonsten würde Stop und Start verwendet. Und wir definieren hier beispielsweise auch, unser Dienst hat die Möglichkeit, den Status des Dienstes abzufragen. Ansonsten würde hier nach einem Prozessnamen gesucht. Und dann hat man die Möglichkeit, wenn man so eine Manifestdatei zusammengeschrieben hat, mehr braucht es dann wirklich nicht, die auf dem lokalen System einfach mal anzuwenden. Man sagt einfach Puppet Apply, gibt seine Datei an und dann werden alle diese Vorgaben mit der Realität abgeglichen und eventuelle Abweichungen dann entsprechend angepasst. Die Fakten für Entscheidungen liefert hierbei dann Factor. Man kann Factor auch separat als Tool aufrufen. Und wir sehen dann hier von einem System beispielsweise mal einen Ausschnitt, welche Fakten alle zusammengestellt werden. Man kann diese Fakten natürlich auch um eigene erweitern. Und das sind jeweils Variablen, auf die man Abfragen, reguläre Ausdrücke und Ähnliches anwenden kann, um zu sagen, befinde ich mich in einem virtuellen System, welche Virtualisierung, welches Betriebssystem und so weiter. Und man kann dann mit entsprechenden Bedingungen in seinen Ressource-Definitionen darauf reagieren. Factor ermittelt diese Fakten und stellt sie in Variablen zur Verfügung. Standardoperationen sind möglich, reguläre Ausdrücke oder auch eine Prüfung gegen eine Liste von Werten. Es gibt verschiedene Entscheidungen, einfache If-Bedingungen, es gibt mehrfache Entscheidungen mit so einem Case-Konstrukt hier beispielsweise, oder es gibt Selektoren, ähnlich wie man so Kurznotationen aus anderen Programmiersprachen auch kennt, indem man dann hier eine Variable abfragt und gleich mit mehreren Werten vergleicht. Der rechte Teil würde dann entsprechend wieder in diese Variable Name-Server hier zurückgeliefert. Das sind aber im Endeffekt dann Details, wenn man bestimmte Notationen realisieren möchte, bestimmte Konfigurationen realisieren möchte, was man da alles für Notationsmöglichkeiten hat. Pfade werden hier natürlich auch verwendet. Wir haben eben mal gesehen, da wurde eine Datei absolut referenziert. Die Möglichkeit hat man, sodass man dann also sagt, meine Template-Datei, die unter zum Beispiel etc. myconf oder sowas für MySQL hinkopiert werden soll, die liegt unter Home so und so und soll von da als Template an die richtige Stelle kopiert werden. Man hat aber auch die Möglichkeit, auf die Standardpfade zurückzugreifen und hier dann die Notation zu verwenden, dass man sagt, abhängig von diesem Verzeichnis möchte ich darunter folgende Datei beispielsweise als Template anwenden. Diese Puppet-Notation hat den entscheidenden Vorteil, dass wenn man nachher einen kleinen Server-Setup nutzt, dass diese Dateien dann transparent auch einfach vom Server geholt werden. Da ist dann in der Konfiguration nachher keine Anpassung mehr notwendig und man kann so dann eigentlich die gleiche Konfiguration verwenden, die man auf einem lokalen System oder in einem kleinen Server-Setup nutzt. Bei Klassen ist es so, dass hier wiederverwendbare Definitionen zusammengefasst werden. Diese definierten Klassen müssen dann noch als Ressourcen eingebunden werden. Beispielsweise hier, wir haben eine Klasse DB, die wird da oben nur definiert und wir können darunter dann entweder diese Klasse mit Class wirklich als Ressource verwenden. Da können wir dann auch noch zusätzliche Parameter mit auf den Weg geben oder wenn wir keine zusätzlichen Parameter brauchen, ist eine andere Syntax auch einfach include zu verwenden. Das sind dann Möglichkeiten, mehrere Ressourcen zu kapseln und dann eventuell mit einem zentralen Parameter, den man an eine Klasse übergibt, dann verschiedene Ressourcen zu parametrisieren. Diese Klassen werden auch automatisch geladen. Wenn sie sich unter einem bestimmten Pfad befinden, braucht man die da nur ablegen und kann sie verwenden. Bei Variablen gibt es verschiedene Scopes, wie man das auch aus verschiedenen anderen Programmiersprachen kennt. Es kann Variablen geben, die global sind. Es kann Variablen geben, die dann weiter verschachtelt innerhalb einer Klasse beispielsweise nur zur Verfügung stehen. Da hat man verschiedene Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Das sei jetzt hier nur mal der Vollständigkeit halber mit angegeben. Und man hat auch die Möglichkeit, bei diesen Klassendefinitionen Standardwerte beispielsweise zu übergeben. Das sehen wir dann hier mit dem Standardwert Localhost. Bei Typen. Typen adressieren noch ein anderes Problem. Wir haben ja eben gesagt, eine Ressource ist nur eindeutig definiert. Das heißt, wie könnte man jetzt ähnliche Ressourcen definieren, die aber dann trotzdem wirklich eindeutig in ihrer Definition sind, eine Mehrfachnutzung quasi derselben Ressource. Dafür legt man sich einen Typ an und würde dann mit diesem Template automatisiert Ressourcen definieren. Beispielsweise wir definieren hier eine Ressource für SSH-Keys. Und weil wir einen eindeutigen Ressourcentitel brauchen an dieser Stelle, ist es hier so, dass die File-Ressource beispielsweise diese Variable User enthält und in der Verbindung User mit diesem festen Teil Keys hat dann quasi jede Ressource, die wir durch Anwendung dieses Typ definieren, immer einen eindeutigen Titel. Also wenn wir für einen bestimmten User da jetzt unten definieren, wir wollen SSH-Keys als Ressource definieren, dann würden wir diesen Typ verwenden und dann wäre es so, als hätten wir eine eindeutige Ressource formuliert. Wir brauchen das dann aber nicht immer wieder neu coden entsprechend in dieser Definition, sondern können das weiterverwenden. Bei Modulen ist es so, dass da eine Wiederverwendbarkeit von Code und Daten gekapselt wird. Und es gibt zusätzlich noch eine Datei, die automatisch, wenn ein Modul geladen wird, dann ausgeführt wird. Da kann man dann also zentral für dieses Modul alle Includes definieren, Klassen instanzieren und so weiter, um damit automatisch Ressourcen zu laden. Der Verzeichnisbaum dazu sieht dann so aus, dass wir hier diese zentrale Datei haben und darin liegen dann unsere einzelnen Klassendateien, darin liegen unsere einzelnen Templates, um Konfigurationsdateien zu generieren beispielsweise, und das Ganze ist in diesem Modul gekapselt. Templates hatte ich gerade nochmal erwähnt. Da ist es dann so, dass man entweder natürlich komplett statische Konfigurationsdateien zum Beispiel übernimmt oder aber, dass man diese mit teilweise dynamischem Inhalt generiert, beispielsweise Variablenwerte einfügen lässt in eine Konfigurationsdatei oder mit etwas mehr Ruby-Syntax dann vielleicht auch noch kompliziertere Konstrukte realisiert. Man hat grundsätzlich die Möglichkeit, hier fast beliebigen Ruby-Code zu verwenden. Oder aber man hat auch die Möglichkeit, einfach nur auf eine bestimmte Variable zuzugreifen, um den Wert eines Fakts, den Factor geliefert hat beispielsweise, dann hier in die Konfigurationsdatei reinzuschreiben. Und man hat dann auch die Möglichkeit, eine Schleife über Arrays zu verwenden. Das vielleicht mal als Hilfe, wenn man zum Beispiel eine ResolveConf-Datei für alle Nameserver definieren möchte mit so einem Template, dann hätten wir die Nameserver-Namen in einem Array drinstehen und wir könnten dann eine Schleife definieren, um uns da mehrere Zeilen an Ausgabe raus generieren zu lassen durch dieses ERB-Template. Bei den Konfigurationen, die man mit Hilfe eines Templates generiert, hat man natürlich das Problem, alles das, was aus diesem Template rauskommt, ist dann unsere Konfigurationsdatei. Manchmal will man ja aber eigentlich nur bestimmte Werte umdefinieren. Und da kommt Augeas dann ins Spiel. Denn Augeas kann sich eine Konfigurationsdatei ansehen, die bisherige Konfiguration übernehmen und nur bestimmte Änderungen daran vornehmen. Das Augeas-Tool gibt hier dann zentral aus, beispielsweise für eine PHP-INI-Datei, welche Konfigurationen hier vorgenommen wurden. Und wir sehen dann hier, dass alles unter eine einheitliche Struktur abgebildet wird. Wenn wir ein anderes Konfigurationsfile haben, was eine andere Notation für Blocküberschriften beispielsweise hat, für Hierarchieebenen, dann würde sich im Endeffekt hier nur eine zusätzliche Ebene einfügen in dieser Hierarchie. Aber die Ausgabe von Augeas wäre komplett identisch. Wie die einzelnen Konfigurationsdateien dann gelesen werden, das übernimmt Augeas. Und man hat dann die Möglichkeit, über diese Pfade auch ganz gezielt zu sagen, eine bestimmte Eigenschaft möchte man umsetzen. Das sehen wir uns jetzt hier im Detail mal an. Beispielsweise, wir haben eine Klasse PHP, um da dann auch nochmal das Klassenbeispiel weiter zu verwenden. Und eine vollständige PHP-Installation in diesem Fall beispielsweise besteht nach unserer Definition aus diesen genannten Paketen. Die sollen alle installiert sein. Und wenn das der Fall ist, dann kommt Augeas ins Spiel, dann fassen wir diese PHP-INI-Datei an und wir sagen, wir übernehmen die komplette Standardkonfiguration und wollen nur einzelne Werte abweichend setzen. Die können wir dann entsprechend hier angeben, welche zu modifizieren sind. Und Augeas kümmert sich jetzt komplett darum, die Datei einzulesen, diese Werte zu suchen, die Werte umzusetzen und unsere geänderte Konfiguration nachher wieder rauszuschreiben. Da hinten ist eine Frage. Die Frage war, wenn man mehrere Konfigurationsdateien hat, ob Augeas sowas dann auch unterstützt. Es ist notwendig, dass Augeas weiß, wie die einzelne Konfigurationsdatei aufgebaut ist. Und da müsste es dann Definitionen geben, dass man halt zentral sagt, meine Definitionsdateien liegen unter einem bestimmten Verzeichnis, haben das Format. Wenn das so definiert ist, kann ich dann natürlich sagen, in folgender Datei möchte ich das in das Setting umdefinieren. Ich muss aber immer dann angeben, das könnte vielleicht Ihre Frage gewesen sein, welche Datei zu modifizieren ist.
Einfaches Beispiel. Ich habe ein Include für ein Verzeichnis und der includet mir alle Dateien in dem Verzeichnis und ich weiß nicht, in welchem Verzeichnis welche Variable gesetzt wird. Und die wird halt einmal gesetzt, im besten Fall, nicht mehrfach. Und ich will diese Variable ändern, ich weiß aber nicht genau, in welcher Datei sie ist.
Da kann man in diesem Fall so nicht herangehen. Man muss Augeas schon sagen, welche Konfigurationsdatei dann zu bearbeiten ist. Man hätte dann im Endeffekt das Problem, wenn man jetzt die falsche Datei angibt und er findet diese Variable nicht, dann würde er die in diese Datei neu reinschreiben. Wenn man dann natürlich ein ganzes Verzeichnis includet, wäre es eventuell abhängig davon, in welcher Reihenfolge die Dateien eingelesen werden, welcher Wert denn nun wirklich Verwendung findet. Für die Standardfälle allerdings, denke ich, hat man dann von der Distribution ja zum Beispiel ein PHPD-Verzeichnis, wo dann irgendwie eine Config-Datei für das GD-Modul drin liegt oder sowas. Und da könnte man dann entsprechend sagen, die Konfiguration liegt in diesem oder jenem File. Also man muss schon angeben, wo Augeas dieses Setting dann suchen soll und welches Setting anzupassen ist. Wir sehen hier unten dann, wenn diese Konfiguration angepasst wurde und auch nur dann, dann soll ein Notifier folgen an den Service. Wir gehen hier davon aus, der Apache muss neu gestartet werden, weil PHP in diesem Setup vielleicht als Apache-Modul läuft. So würde man dann ein Notify definieren. Man hat natürlich nicht nur die Möglichkeit, Fakten zu verwenden, sondern man hat auch die Möglichkeit, selber Fakten zu schaffen. Hier möchte ich nur mal ein paar kleine, triviale Beispiele, die auch nicht unbedingt elegant gelöst sind, vorschlagen. Beispielsweise, dass man sagt, wir gehen davon aus, dass alle Hard Drives hier irgendwo unter Dev, SDA, HD liegen. Und wir wollen einfach mal diese Namen ermitteln und hätten die dann gerne zurückgeliefert in unserer Variable Hard Drives. Das ist keine ideale Lösung, aber es ist mit wenigen Zeilen eine Möglichkeit, wie man sich ein paar Werte zusammensuchen kann und diese selber dann als Fakten nachher zur Verfügung hat. Ein anderes kleines Beispiel wäre dann zum Beispiel einen RAID-Typ zu erkennen. indem man vielleicht einfach mal guckt, haben wir eine MD-STAT-Datei im PROC-Verzeichnis, eine virtuelle Datei, dann liegt da irgendwo ein Software-Rate vor oder haben wir da irgendwo was, wo dann was mit Rate im Namen drin vorkommt? Wenn ja, bei den Modulen, die geladen sind, beim LSPCI-Output so herum, dann haben wir also irgendeine PCI-Hardware, die sich mit Rate im Namen gemeldet hat. Dann liegt da also ein Hardware-Rate vor und wir wollen dann eventuell noch genauer wissen, welches Rate das sein könnte. Eventuell haben wir auch beide Typen zusammen, dann könnten wir entsprechend zurückgeben, wir haben ein Software- und ein Hardware-Rate. Das einfach nur mal als ein Beispiel, wenn man basierend auf diesen Fakten dann dafür sorgen möchte, dass man ein Software-Rate-Monitoring beispielsweise aufsetzt, wenn denn ein Software-Rate überhaupt hier Verwendung findet. Wenn man Puppet verwendet, dann macht es natürlich Sinn, das auch im Client-Server-Einsatz zu tun. Das heißt, man definiert zentral, wie die Regeln aussehen und kann dann mehrere Clients entsprechend damit versorgen, dort dann diese Regeln anwenden. Man hat dann gleichzeitig auch den Vorteil, dass die Fakten von Factor lokal gesammelt werden, dann allerdings zentral auf dem Server abgelegt werden. Das ist eine recht handliche Möglichkeit, um dann eventuell nachher nochmal auf diese Daten zuzugreifen und beispielsweise alle Systeme sich herauszusuchen, die bestimmte Fakten erfüllen. Da kommen wir gleich auch noch kurz zu. Und man hat die Möglichkeit, dann Gruppen zu bilden und für eine Gruppe von Nodes dann festzulegen, alle Webserver beispielsweise von diesem Typ, eventuell anhand des Hostnamens, das ist auch eine Möglichkeit, sollen dann bestimmte Dienste installiert haben oder ähnliches. Die Installation des Servers ist recht einfach. Je nach Distribution heißt der Daemon, den man da installiert, etwas anders. Die Konfiguration ist dann aber gleich. Und man hat eine zentrale Datei im einfachsten Fall, wo man dann alle Nodes und Classes auf dem Server nachladen kann. Und wenn sich dann ein solcher Node meldet, kann er beispielsweise anhand seines Hostnamens dann erkannt werden und es wird herausgesucht, welche Definition für diesen Node anzuwenden ist. Hier haben wir eine solche Notation für einen Test-Client und verwenden dann hier die Class BaseNode. Darin ist also definiert, wie unsere Konfiguration für einen Basis-Node aussehen soll, welche Dienste dort zu installieren sind und ähnliches. Hier mal so eine Definition. Beispielsweise könnten wir da auch noch Abfragen machen, wenn zusätzlich dieser Klasse noch übergeben wurde, welcher MTA zu verwenden ist, dann verwenden wir diese Definition. Ansonsten gehen wir mal davon aus, einer der Standardwerte könnte hier Postfix sein. Wir haben dann hier auch die Möglichkeit abzufragen, handelt es sich um ein virtuelles System? Wenn ja, gehen wir davon aus, die Zeit stimmt schon durch das Host-System, brauchen wir keinen NTP. Auf einem physikalischen System beispielsweise möchten wir dann vielleicht einen NTP installieren, Hardware-Sensoren überwachen und ähnliches. Das wäre also eine minimale Base-Node-Definition. Und was dann noch fehlt, ist eigentlich nur noch den Puppet-Master-Daemon zu starten und dann kann es eigentlich auch schon losgehen von Client-Seite. Alle Dateien, wenn man die mit dieser Puppet-Fahrt-Syntax referenziert, werden dann entsprechend vom Server geholt, wenn sie benötigt werden. Auf dem Client würde man dann definieren, welcher Server zu verwenden ist. Tut man das nicht, wird standardmäßig Puppet Master als DNS-Name verwendet. Man hat die Möglichkeit, den Client als Daemon zu verwenden. Dann würde er automatisch immer seine Konfiguration abgleichen. Oder aber man kann ihn auch händisch starten. Für die Leute, die eventuell nicht möchten, dass sie beim Experimentieren gleich mit einer Fehlkonfiguration, die sie dann auf allen Systemen ausgerollt haben. Oder aber wenn man ganz kontrolliert Änderungen an einem System vornehmen möchte. Wenn man das erste Mal dann eine Verbindung zum Puppet Master herstellt, wird ein Zertifikat generiert, das wird an den Server geschickt und der Server muss das dann erst noch signieren, wieder zurückschicken bzw. bereitstellen auf dem Server. Und so könnte ein Aufruf aussehen, wir machen einen händischen Start, deswegen der Testparameter hinten dran, und sagen, nachdem das Zertifikat generiert wurde, soll er bis zu 60 Sekunden darauf warten, dass der Master dieses Zertifikat bereitstellt. So kann man dann vermeiden, dass man den Daemon nachher auf dem Client nochmal starten muss. Und man kann dann auf den Server schauen, dort nachsehen, welche Zertifikatsanfragen hat man eigentlich, kann diese signieren oder, da sollte man natürlich etwas aufpassen, auch alle Signaturrequests als Batch quasi signieren. Und wenn man dann auf dem Client erneut einen Durchlauf macht, hier mit dem Parameter NoOp, würde man dann sehen, welche Änderungen durchgeführt würden. Entsprechend, wenn man diesen Parameter weglässt, werden sie dann wirklich ausgerollt. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch erwähnen, es ist möglich, mit mehreren Environments zu arbeiten, Entwicklung und Produktion beispielsweise. Production ist dabei das Standard-Environment. Hier sehen wir so eine Konfiguration. Wir können dann definieren, welche Konfigurationen geladen werden, abhängig vom Environment. Das führt dann jetzt aber etwas weit, wenn wir uns da noch die detaillierte Konfiguration zu ansehen. Das ist aber recht gut beschrieben in der Dokumentation, wie man mit welchen verschiedenen Wegen man mit Environments arbeiten kann. Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit, Puppet mit externen Systemen zu integrieren. Hierfür gibt es einen External Node Classifier und den kann man dann beispielsweise fragen, wenn ein Node zugreift, in welche Gruppe soll dieser Node eigentlich, welche Konfiguration ist für diesen Node zuständig. So hätte man dann beispielsweise die Möglichkeit, eine LDAP-Abfrage zu machen, zu schauen, zu welcher Gruppe gehört eigentlich dieser Node. Es gibt allerdings auch eine integrierte LDAP-Zugriffsmöglichkeit. Und dieses externe Programm kann dann ein YAML-Dokument zurückliefern, wo dann bestimmte Parameter drin zurückgeliefert werden können. Hier sehen wir ein solches Dokument, wo dann Parameter anhand des Hostnamens zurückgeliefert werden, mit denen diese Konfiguration vorgenommen werden soll, beispielsweise welcher Mail-Server ist von diesem einen Node zu verwenden. Und man hat dann auch noch die Möglichkeit, das System in die andere Richtung anzubinden. Wenn wir, wie ich eingangs sagte, die Fakten zu jedem System schon zentral gesammelt haben, dann ist es daraus natürlich auch möglich, beispielsweise Monitoring-Konfigurationen zu generieren. Wir hätten dann hier gesammelt, welche Systeme sind virtuell oder nicht, zu welchen Klassen gehören die, welche Versionen laufen darauf. Und wir hätten dann die Möglichkeit, daraus Konfigurationen zu generieren, um beispielsweise unser Nagios zu füttern mit den Diensten, die zu überwachen sind, auf einem virtuellen oder physikalischen System beispielsweise. Das ist recht handlich, weil die alle zentral schon auf dem Puppet-Server dann in diesem Fall gesammelt werden. Und man hat dann die Möglichkeit, natürlich auch anhand der Gruppen eventuell zu definieren, welche Konfigurationen hier vorgenommen werden sollen, welche Backups generiert werden sollen oder was auch noch relativ schick ist. Es gibt Leute, die ins DNS SSH Fingerprint Records einfügen wollen. Auch die SSH-Keys jedes Systems werden auf diese Weise schon zentral gesammelt. Also es wäre auch eine Möglichkeit, dann diese Fingerprints serverseitig zu generieren und gleich dann auch die DNS-Records entsprechend sauber zu setzen. Ja, mein Fazit zu Puppet oder unsere Erfahrungen zu Puppet sind, dass wenn man sich die Gedanken macht, wie definiert man's, wie sehen die klaren Regeln aus, auf deren Basis man dann Entscheidungen trifft, ist es ein virtuelles System oder nicht, welche Konfigurationen sind dann vorzunehmen, dann ist das eigentlich schon mal die halbe Miete, weil dann kann man diese Regeln entsprechend auch aufschreiben in einer Notation, beispielsweise in Puppet-Notation. Und man hat flexible Konfigurationsmöglichkeiten und kann Puppet dann dazu nutzen, diese Konfigurationen so mit der Realität abzugleichen. Man kann das System lokal für kleinere Setups oder dann aber auch im Client-Server-Betrieb nutzen und hat diese zentralen Integrationsmöglichkeiten am Server. Es ist recht leicht, einzelne Teilaspekte zu modellieren, was ich eigentlich recht charmant finde. Erstmal damit anzufangen zu sagen, bestimmte Pakete, bestimmte Konfigurationen decke ich mit meiner Puppet-Konfiguration aus von einem Node, der eventuell auch schon länger läuft, schon in Produktion ist, und das dann Stück für Stück zu einem Baukasten auszuweiten, so dass man ein umfangreiches Regelwerk erhält. Den Aufwand für solche Definitionen sollte man natürlich nicht unterschätzen, gerade wenn man versucht, Sonderfälle damit abzubilden, aber es zahlt sich letztendlich aus, weil es ist dann in Regeln klar definiert, auf welcher Basis gewisse Entscheidungen getroffen werden. Hier dann zum Abschluss nochmal ein paar Links. Es gibt ein Cheat-Sheet, wo diese ganzen Ressourcentypen und ihre Attribute erläutert sind, so dass man da relativ schnell reinkommt. Man kann bei PuppetForge mal nach existierenden Modulen schauen. Wir haben andere Leute bestimmte Parameter gelöst. Es gibt ein interessantes Blogposting über diese externe Node-Classifier, wo man Datenbankabfragen, LDAP-Abfragen realisieren kann und Parameter zurückliefert. Und wie man dann diese SSH-Fingerprint-Records beispielsweise generiert aus den zentral gesammelten Fakten, findet sich dann auch hier in einem Blogposting, beziehungsweise da hat mein Kollege Jan-Piet Menz dann auch ein Tool für geschrieben, um diese Records aus den RSA, DSA Keys zu generieren. Das war ein kurzer Überblick über das Puppet Factor Augeas Thema. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen gewissen Eindruck vermitteln, was dieses Tool alles kann, was für Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Es bleibt mir eigentlich nur noch, Sie dazu zu ermutigen, es mal selbst auszuprobieren, selber Konfigurationen anzulegen und zu sehen, wie flexibel man das System einsetzen kann. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags und wäre offen für Fragen.
Wie sieht es mit der Hochverfügbarkeit von dem Puppet Master aus? Also ist da was vorgesehen oder muss man da selbst was basteln?
Man müsste sich insofern selbst etwas basteln, dass man dem Client vorgibt, welche Puppet Master er verwenden soll. Man hätte allerdings DNS-mäßig zum Beispiel die Möglichkeit natürlich, da dann ein gewisses Failover zu realisieren oder einfach klassisch eine zentrale Dienst-IP für den Puppet Master zu definieren und damit dann einen Failover zu realisieren. Das könnte man also dann auch unabhängig von Puppet realisieren.
Wie sieht's denn mit der Kommunikation zwischen Node und Server aus? Kann man da auch HTTPS nutzen?
Die verwenden schon HTTPS, beziehungsweise die verwenden schon Verschlüsselungen an der Stelle. Dafür werden dann entsprechend halt diese Keys generiert und damit wird dann die Kommunikation zwischen den Servern abgesichert. Da Sie HTTP ansprechen, das ist, finde ich, auch ein charmanter Vorteil des Ganzen. Man hat ein Standardprotokoll, was man dann entsprechend auch leicht durch notfalls irgendeinen Proxy oder Ähnliches hindurch betreiben könnte, wenn es notwendig ist. vorne noch eine Frage.
Ich habe eine Frage zur Basisinstallation. Sie installieren die Clients ja bestimmt nicht manuell. Also ich brauche irgendwas Lauffähiges, um mit dem Puppet Master zu kommunizieren.
Genau, man müsste eine Basiskonfiguration so rudimentär vorsehen, dass bekannt ist, welcher Puppet Master zu konfigurieren ist und dass sich das System beim Puppet Master meldet. Das könnte man beispielsweise über ein kleines Kickstart-File oder ähnliches automatisieren, indem man wirklich sagt, minimales Basissystem installieren, eine IP holen, den Puppet Master konfigurieren, den Puppet Daemon starten und dann wird der Rest eigentlich durch Manifests, durch Ressourcendefinitionen nachinstalliert. Pakete beispielsweise. Also es ist irgendwie erforderlich, dass man eine Minimalinstallation auf das System bringt. Den Rest kann man dann nachher mit Puppet modellieren. Es ist bei uns allerdings auch so, dass wir häufig individuelle Systeme aus diesen Bausteinen zusammensetzen. Das heißt, die Basisinstallation geschieht dann mehr oder weniger individuell und wir würden dann auf Puppet Master Seite quasi zusammensetzen, welche Basisbestandteile braucht dieses System. Dann kann man sich halt überlegen, ob man es automatisiert installieren lassen möchte, muss oder ob man vielleicht ohnehin eine Minimalstinstallation vornimmt.
Und bei Neuinstallationen, da muss ich ja irgendwie das Zertifikat vom Server löschen. Gibt es da eine Möglichkeit, dass dass der Client vom Client das irgendwie zu machen? Oder muss ich das manuell auf dem Server immer machen?
Die Definition würde man zentral auf dem Server jeweils anlegen. Bei den Zertifikaten ist es so, dass man das Serverzertifikat theoretisch vorher auch auf den Client deployen könnte. Ansonsten wird das Serverzertifikat automatisch bei der ersten Kommunikation angenommen und letztendlich die Absicherung hat man dann dadurch, dass ja der Client sich ein neues Zertifikat generiert und man den dann auf Serverseite quasi erst zulassen muss, man da also für den Client dann nochmal eine Zertifikatsprüfung vornehmen kann, dass sich auch mit diesem Hostname wirklich der richtige Client meldet, der die Konfiguration bekommen soll. Ab diesem Zeitpunkt sind Client und Server dann zertifikatsmäßig aufeinander abgestimmt. Das merkt man daran, wenn man dann einmal einen Client an einem Server eingebucht hat, installiert den Server neu, dann schlägt das standardmäßig erstmal fehl, weil das Serverzertifikat nicht mehr passt. Gut, ja.
Okay, dann keine weiteren Fragen mehr, dann danke Stefan.